So, dann stellen sich Fragen wie zum Beispiel, naja, dann kannst du doch auch die Stichwortsuche mit DFAs durchführen. Vielleicht erinnern Sie sich am Donnerstag an die beiden Beispiele, da haben wir gesucht nach dem Stichwort Modell und dann haben wir gesucht nach den beiden Stichwörtern Modell bzw. Logik und da haben wir NFAs für angegeben. Und die Frage ist, naja, kannst du das dann auch mit DFAs machen? Natürlich, wenn die Antwort positiv ist, dass ich für jeden NFA einen äquivalenten DFA bekomme, dann kann ich das auch mit DFAs machen. Und das Erstaunliche ist, wenn Sie nur nach einem einzigen Stichwort suchen, zum Beispiel, wenn ich wissen möchte, taucht Modell als Teilwort auf, das Stichwort Modell als Teilwort auf, ja, dann habe ich überhaupt keine Probleme, einen DFA anzugeben, sogar mit sehr wenigen Zuständen. Die Frage ist natürlich im Allgemeinen, sind die DFAs möglicherweise doch sehr viel größer? Nicht? Und da haben Sie im Übungsblatt, letzten Übungsblatt gesehen, das kann tatsächlich passieren. Das Ding, ein äquivalenter DFA, der kann sehr, sehr viel größer sein als der entsprechende NFA. So, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist nichts anderes als die Argumentation, besser gesagt das Verfahren, gegebenen NFA, ich baue Ihnen einen DFA. Und das Tolle ist, das ist sowas von einfach, das glaubt man kaum. Haben Sie vielleicht schon eine Idee? Auf den ersten Blick ist das Problem richtig schwer, ja? Ich beginne im Startzustand und dann rechne ich als NFA los und dann habe ich nicht nur einen Zustand, sondern ich habe eine Menge von Zuständen. Ja, puh. Wenn sich ein DFA sagt, nur Junge, jetzt mache ich mir aber vor dir nicht in die Hose. Du beginnst im Startzustand. Gut. Und dann hast du eine Menge von Zuständen als Nachfolgezustände. Ich werde einfach diese Menge von Zuständen als Nachfolgezustand annehmen. Wie kann ich denn das? Nicht? Das ist die grundsätzliche Idee. Möchten einen DFA A' konstruieren, der in seinem aktuellen Zustand, das hat diese Menge Q', wir müssen genau sagen, was denn diese Menge Q' des simulierenden DFAs ist, der in seiner Menge Q' die Menge aller Zustände abspeichert, in die der NFA sein könnte. So, dann spielen wir das mal durch. Eingabealphabet vom NFA ist Sigma, vom DFA ist auch Sigma. Klar. Zustandsmenge, jetzt wird's interessant. Aber letztlich haben wir überhaupt keine Wahl. Wir werden gezwungen, wenn wir diese Idee umsetzen wollen, als DFA zu verfolgen, die Menge der Zustände, in denen der NFA sein könnte. Dann muss ich machen, was? Ich muss sagen, bitteschön, Zustandsmenge, das ist die Menge aller Zustände. Die Potenzmenge, sollte ich sagen. Ja? Alle möglichen Mengen von Zuständen treten hier als Zustände auf, als Zustände des DFAs auf. Wir sollten das schön trennen. Alle möglichen Mengen von Zuständen des NFAs treten Mengen von Zuständen des NFAs treten auf als Zustände des DFAs. So, was ist der Startzustand? Können Sie mir wieder ein bisschen helfen? Definieren jetzt den simulierenden DFA und müssen sagen, mit welchem Startzustand denn er beginnen sollte. In welcher Menge von Zuständen kann der NFA sein, wenn er beginnt. Ja? In nur Q0. Das ist die Menge, die ich erreichen kann, wenn ich in Q0 bin. Q0. Endzustandsmenge? Das ist doch überhaupt keine Überraschung. Die Endzustandsmenge, die Zustände des DFA sind Teilmengen. Wann sollte ich eine Teilmenge akzeptierend nennen?
wenn ich einen Treffer drin habe. Das sind alle möglichen Teilmengen, x in Q', Q', das ist ja die Potenzmenge, das sind, x ist also eine Menge, eine Teilmenge aller Zustände des NFAs. Das x ist akzeptieren genau dann, wenn das x einen Treffer hat. Nicht nur Rohrkrepierer. Okay, Übergangsfunktion. Jetzt habe ich hier wieder gegeben eine Teilmenge von Zuständen. Und dann muss ich sagen, wenn ich das A lese, DFA, was ist denn der Folgezustand? Naja, dann muss ich mir als DFA überlegen, welche Zustände kann ich denn erreichen, wenn ich einen Zustand in dem X nehme und einen Übergang mit dem Buchstaben A im NFA mir anschaue. Ich muss mir einen Zustand nehmen in dem Groß X, einen beliebigen Zustand. Und dann muss ich mir anschauen, welche Optionen bekommst du, wenn du in dem Q, wenn du NFA in dem Q arbeitest und das A liest. Und das ist die Menge der Optionen. Fertig. Das ist alles. Die Grundidee ist sowas von einfach. Der NFA, der rechnet, wenn ich mir das auf der Ebene der Zustände anschaue, der rechnet nicht deterministisch, der hat Optionen. Wenn ich mir den NFA aber anschaue auf der Menge der erreichbaren Zustände, dann rechnet er deterministisch. Aber schauen Sie mal, ich habe schon davon gesprochen, das kann sehr, sehr teuer werden, weil wir arbeiten statt mit der ursprünglichen Menge Q von Zuständen jetzt mit der Potenzmenge. Wie groß ist die Potenzmenge? 2 hoch Größe der Zustandsmenge. Ja, das kann richtig, richtig fies werden. Exponentielle Größe in der exponentiell in der Größe des NFAs können wir bei DFAs möglicherweise bekommen. So. Wie zeigt man jetzt, dass A und A' dieselbe Sprache akzeptieren? Da möchte ich im Wesentlichen nur Intuition vermitteln. Wenn ich zeigen möchte, dass dieser DFA, den wir dort definiert haben, wenn ich zeigen möchte, dass dieser DFA tatsächlich genau das akzeptiert, was der NFA akzeptiert, dann möchte ich sagen, dass die erweiterte Zustand, die erweiterte Zustandüberführungsfunktion, Delta Strich, genau dieselbe Menge an Zuständen berechnet oder die genau dieselbe Menge von Zuständen hat, wie der NFA sie hat nach Lesen von W. Nicht? Schauen Sie mal, der DFA, der fühlt wirklich den Puls von dem NFA. Ja? Puls fühlen ist, Mensch, in welcher Menge von Zuständen bist du denn? Ja, aber er fühlt den Puls direkt mit einem einzigen Zustand. Was ist das Tolle? So, aber wie zeigt man jetzt, dass die beiden erweiterten Überführungsfunktionen übereinstimmen in diesem Sinne? Naja, das macht man mit Induktion. Und warum? Ich will nur die Intuition vermitteln. Warum macht man das zum Teufel mit Induktion? Weil die erweiterte Überführungsfunktion rekursiv definiert war. Und dann muss ich werde ich mehr oder minder gezwungen, diese rekursive Induktion nachzumachen, in mein Argument einzubauen. Ja, das mache ich mit Induktion. Die Induktion macht genau die rekursive Definition nach. So, was ich aber jetzt machen möchte, Induktion nach der Länge der Eingabe. Was ich jetzt machen möchte mit Ihnen, ich möchte diese Konstruktion durchführen. Ja? Dann werden Sie sehen, dass das Ganze sowas von einfach ist, extrem verwunderlich für die Stärke des Ergebnisses. So, was habe ich? Ich habe einen NFA gegeben und da steht er. So, will ihn nochmal kurz anschreiben, weil ich will dem ersten Zustand den Namen Q0 geben. Das ist der Startzustand. Dann habe ich einen zweiten Zustand, der bekommt den Namen Q1 und der dritte bekommt den Namen Q2. So, ich bleibe in Q0, wenn ich das AB lese, bekomme aber die Option nach Q1 zu gehen, wenn ich das A lese. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, mit dem A wie auch mit dem B zum Q2 zu gehen. Das Q2 ist akzeptiert. So, das ist jetzt mein NFA. Ich nenne diesen NFA Groß A. Jetzt brauche ich den DFA. So, was mache ich? Das ist eine grundlegende, wichtige Idee. Wenn ich ganz brutal, so wie wir das in der Definition angesprochen haben, wenn ich ganz brutal die Definition nachmache, dann fliegen mir exponentiell viele Zustände um die Ohren. Das möchte ich nicht. Ja? Wie viele Zustände drohen mir? 2 hoch 3. Das sind 8 Zustände. Das kann ein Riesending werden. So, ich möchte versuchen, die Zustandszahl so klein zu halten wie irgend möglich. Deshalb frage ich mich, welche Zustände denn überhaupt erzwungen sind. Meine Hoffnung ist, dass viele Zustände überhaupt nicht erreicht werden können beim DFA. Ja, und da werde ich solche nicht erreichbaren, solche überflüssigen Zustände gar nicht erst in die Konstruktion einfließen lassen. Naja, was natürlich, hier haben wir jetzt den DFA, A', was ich definitiv werde machen müssen, ich muss einen Startzustand haben. Und wir wissen, was der Startzustand ist. Der Startzustand ist das Q0. So, und dann machen wir mal einen Kreis rund, das ist der Startzustand. So, und jetzt, wie gesagt, ich lasse mich nur zwingen in Zustände, die ich erreichen kann. Welche Zustände kann ich denn erreichen? Naja, da frage ich mich von Q0 aus, machen wir mal die Berechnung hier auf der rechten Seite. Von Q0 aus, wenn ich das A lese, welche Zustände kann ich erreichen? Naja, das Q0 selbst und das Q1. Was heißt das für mich? Diese Menge von Zuständen ist erzwungen. Q0, Q1. Übergang mit A. Was passiert, wenn ich das B lese? Schreibe ich mir das auf. Hier diese Überführungsfunktion, das ist die Überführungsfunktion des NFAs. Naja, wenn ich in Q0 bin und das B lese, was passiert da? Na, gar nichts, das ist das Q0. Das heißt, was jetzt hier passiert auf der DFA-Seite, nichts Neues, Gott sei Dank. Ich werde nur in einen neuen Zustand gezwungen. So, dann schaue ich mir an, was denn passiert, wenn ich den Übergang mache von Q0, Q1, das A lesend. Ich weiß, Delta Q0 von A ist Q0, Q1. Was ist denn übrigens der Übergang? Was ist denn übrigens der Übergang, wenn ich in Q1 bin und das A lese? Wenn ich in Q1 bin und das A lese, geht es nach Q2. Wenn ich in Q0 bin und das A lese, das hatten wir uns ja schon überlegt. Ich bin in Q0 und lese das A, dann geht es nach Q0 und Q1. Bin ich aber in Q1, dann geht es nach Q2. Das heißt, was ich jetzt bekomme, ist der Übergang, den ich bekomme, das A lesend, ist nichts anderes als, schon wieder ein Illegaler, das ist der Zustand Q0, Q1, Q2. Warum? Mit A von Q0 nach Q0, Q1. Mit A von Q1 nach Q2. Erreichbare Zustandsmenge Q0, Q1, Q2. Das sieht man nicht mehr. Was passiert, wenn ich hier im Zustand Q0, Q1 bin und das B lese? Von Q0 aus geht es nach Q0. Von Q1 aus das B lesend, geht es wohin? Q1, das B lesend, geht es nach Q2. Wohin komme ich, wenn ich das B lese? Ja? Q0, Q2. Dankeschön. So, abgeschlossen haben wir die Konstruktion für den Startzustand und wir haben abgeschlossen für das Q0, Q1. Jetzt schaue ich mir an, was passiert auf dieser Seite, Q0, Q1, Q2. Wenn du das A liest, von Q0 geht es über nach Q0 und Q1. Von Q1, das A lesen, geht es über nach Q2. Ah! Wenn du das B liest, von Q0 geht es über nach Q0. Von Q1 geht es über nach Q2. Von Q2 hat es keinen Übergang. Das heißt, wenn ich jetzt das B lese, dann habe ich tatsächlich einen Übergang von dem Q0, Q1, Q2 nach Q0, Q2. Schlüssel steckt, ne? Okay, so, das ist das B. A und das B. Habe ich einen DFA fertig konstruiert? Nein. Ich muss mir Gedanken machen darüber, was passiert, wenn ich ein A lese in den Q0, Q2. Wenn ich ein A lese in Q0, komme ich auf Q0, Q1. Wenn ich ein A lese in dem Q2, passiert nichts. Das heißt, das passiert. Wenn ich das A lese, gehe ich über nach Q0, Q1. Sie müssen mir auf die Finger schauen. Ja? Das ist jetzt hier alles mehr oder minder. Nee, das ist das andere. Also er hatte keine Batterieanzeige. 1, 2. Das hört sich verdammt gut an. Dankeschön. Welches Wunder haben Sie vollbracht?
Neue Batterien rein.
Okay, es ist ein Wunder. Dankeschön. So, jetzt bin ich im Zustand Q0, oh, jetzt muss ich runter. Jetzt bin ich im Zustand Q0, Q2 und lese das A. Das haben wir gerade gemacht. Jetzt bin ich in Q0, Q2 und lese das B. Was passiert? In Q0 bleibe ich bei Q0. In Q2 passiert gar nichts. Das heißt, wenn ich das B lese, geht es hier hin. Nichts Neues. So, und was bin ich jetzt? Ich bin fast glücklich. Ich habe alle Zustände, die tatsächlich eine Rolle spielen, die habe ich erreicht. Ja, überhaupt kein Problem. Die Zustände, die eine Rolle spielen, habe ich erreicht. Was sind bitte schön die akzeptierenden Zustände? Ja? Überall da, wo das Q2 drin ist. So, habe ich zu viel versprochen? War das schwer? Wichtig, ich lasse mich nur zwingen in die Zustände, die ich tatsächlich erreichen kann. Das heißt, ich beginne mit dem, in meiner Konstruktion des DFAs, ich beginne mit der Menge Q0, die nur aus Q0 besteht. So, und dann definiere ich die Übergangsfunktion. Schaue ich mir nur solche Zustände an, die ich wirklich erreichen kann. Diese beiden Punkte sind wichtig. Ja? Um Gottes Willen nicht mehr Arbeit tatsächlich durchführen, als denn da notwendig ist. Okay. Ne? Und das ist Pillepalle. Ja, Entschuldigung. Ja, das. Nicht? Und ich hoffe mal, dass wir das richtig gemacht haben. In Q0 haben wir einen Übergang bei sich selbst mit B. Über A gehen wir nach Q0, Q1, das ist richtig. Q0, Q1, Q2 ist akzeptierend. Wir erreichen über A. Q0, Q1, Q2 bleibt, wenn ich das, wir bleiben in dem Zustand, wenn ich das A lese, lese ich das B, gehe ich runter auf Q0, Q2. Da steht es. Und ja, der Rest, denke ich mal, wird ebenfalls funktionieren. Sonst werden Sie hier noch seekrank. Okay. Reguläre Ausdrücke. Wissen Sie, einige Vorlesungen, die sind halt verdammt für mich, verdammt viel, machen sehr viel mehr Spaß als andere. Ja, wenn ich dann so eine erweiterte Überführungsfunktion definieren muss, bäh, Entschuldigung, aber ist so. Wenn ich Ihnen erzählen darf, dass NFAs und DFAs äquivalent sind, ja, also das ist allererste Sahne. Und wenn ich Ihnen dann auch erzählen darf, was ein regulärer Ausdruck ist, ja, dann ist das nicht nur ein Sahnehäubchen, das ist dann ein ebenfalls sehr fundamentaler, wichtiger, wichtiges Thema, worüber ich Ihnen dann wirklich berichten darf. So, und die Idee ist im Wesentlichen zu sagen, so eine reguläre Sprache, was die wirklich macht, die versucht Muster, reguläre Muster, das ist an sich auch der Grund, warum wir von regulären Sprachen reden, weil nur solche Sprachen wirklich regulär genannt werden, die im Wesentlichen diese regulären Muster haben. Ja? So, und möchte mir jetzt mal, um zu untermauern, dass wir in den regulären Sprachen tatsächlich diese regulären Muster haben, möchte mir mal anschauen, die Menge aller Worte über Sigma. Wie haben wir das denn definiert? Da haben wir gesagt, ja, bitteschön, das ist Sigma Stern. Wenn Sie sich erinnern, im allerersten Kapitel, wo wir über Folgen gesprochen haben, haben wir dann auch über Alphabete gesprochen. Die Worte, die Menge der Worte über dem Alphabet Sigma haben wir dann mit Sigma Stern beschrieben. Ein ganz, ganz einfaches Muster, alles. Jetzt möchte ich mir anschauen, die Menge aller Worte, die ein Teilwort U besitzen. Wie definiere ich die? Ja, das ist das Muster, das als Präfix irgendwas hat. Und dann kommt das U und dann kommt irgendwas als Suffix. Okay. Ziehen wir das mal weiter durch. Die Menge aller Worte über Sigma, deren vorletzter Buchstabe ein A ist. Vorletzter Buchstabe. Irgendwas ist Präfix. Dann kommt das A. Und dann kommt nur noch ein Buchstabe. Da ist er. Schauen Sie mal, Sie haben sich angeschaut, die Menge aller Worte mit der Eigenschaft, dass der k-letzte Buchstabe, was war das, 0 oder A? A, ne? Ein A, B, ein B war. Was ist denn, wenn ich diese Sprache schreibe, der reguläre Ausdruck dafür? Sigma ist die Menge A, B, Sigma Stern, irgendwas ist Präfix. Und dann kommt das B. Und dann kommt irgendwas, irgendein Wort der Länge k-1. Das ist die Sprache gewesen. Der DFA für diese Sprache, ein riesen Oschi. 2 hoch k Zustände. So, und da steht er. Der reguläre Ausdruck dafür. Ja? Wenn ich versuchen möchte, diese Sprache zu kommunizieren, der reguläre Ausdruck dafür ist toll. Sehr kompakt. So, und jetzt möchte ich Ihnen sagen, ich möchte sofort zum Punkt kommen, was denn ein regulärer Ausdruck ist. Und wissen Sie, rekursive Definitionen haben wir schon öfters kennengelernt. Bei der Definition Aussagen logischer Formen zum Beispiel, bei der erweiterten Übergangsfunktion. Und hier kommt schon wieder eine rekursive Definition. Ich habe Basisregeln in meiner rekursiven Definition und sage, ich habe einen regulären Ausdruck, leere Menge. Dann habe ich einen leeren Ausdruck, leeres Wort. Ja, bitte schön unterscheiden. Wir hatten davon gesprochen, leere Menge ist König, leeres Wort ist Königin. Die beiden sind unterschiedlich. Ja? Für jeden Buchstaben A des Alphabetes ist das A selbst ein regulärer Ausdruck. Das sind die Basisregeln. Ja? Leere Menge, leeres Wort, für jeden Buchstaben A, der Ausdruck A. Das sind ganz triviale, ja, die fundamentalen regulären Ausdrücke. Wie kann ich, und das ist jetzt die entscheidende Frage, wie kann ich aus bestehenden regulären Ausdrücken neue bauen? Das Erste, was ich mache, wenn ich einen regulären Ausdruck habe, dann möchte ich erlauben, dass ich den Klini-Stern, sagt man, auf diesen regulären Ausdruck drauf ziehe. Na gut, machen wir das. Was sollte das tatsächlich intuitiv von der Intuition her sein? Das sollte beschreiben all die Worte, die ich erhalte, wenn ich den Klini-Stern auf die Worte beschrieben durch den regulären Ausdruck R anwende. Aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, ja? Aber die Intuition sollte in diese Richtung gehen. Was wir hier machen, ist, ich versuche zu beschreiben die Syntax regulärer Ausdrücke. Was ich machen muss, ist, ich muss beschreiben die Syntax für reguläre Ausdrücke und die Semantik. Zum jetzigen Zeitpunkt nur die Syntax. Naja gut, ne? Ich habe einen alten regulären Ausdruck, ich ziehe einen Klinis-Stern obendrauf, R-Stern, neuer regulärer Ausdruck. Jetzt habe ich zwei reguläre Ausdrücke und sage, bitteschön, du darfst tatsächlich konkatenieren. Und die Art und Weise zu sagen, zu konkatenieren, ist, dass ich einen Punkt zwischen den ersten und den zweiten regulären Ausdruck setzen darf und ich muss dann auch noch Klammern setzen, um diese Konkatenation. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, das ist nur Syntax. Die Semantik muss ich Ihnen noch liefern. Ich muss tatsächlich Butter bei die Fische geben, in dem Sinne, dass festgenagelt wird, das ist tatsächlich Konkatenation. Ja? Zum jetzigen Zeitpunkt ist das eine Klammer, erster Ausdruck, Punkt, zweiter Ausdruck und dann eine schließende Klammer. Mehr ist das zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Semantik kommt noch. So, aber was ich jetzt sagen will, meine Regeln, reguläre Ausdrücke zu bauen, Stern, Konkatenation und da ist der letzte, Vereinigung. Es ist eine merkwürdige Geschichte auf den ersten Blick, da habe ich meinen ersten regulären Ausdruck, den zweiten regulären Ausdruck und dazwischen setze ich einen vertikalen Strich. Den vertikalen Strich, das ist die Intention. Den vertikalen Strich, bitteschön, lesen Sie als Vereinigung. So, nicht? Und was ich schon versucht habe zu sagen ist, ich habe jetzt auf der letzten Folie nichts anderes gemacht als die Syntax eingeführt. Wir wissen aber noch nicht, was das wirklich bedeuten soll. So, und das mache ich jetzt. Aber die Grundidee, wenn ich mir überlege, was ich jetzt, wie ich die Semantik beschreiben sollte, die Grundidee ist vollkommen klar. Ich muss Ihnen sagen, welche Worte denn von einem regulären Ausdruck erfasst bzw. beschrieben werden. Welche Worte werden beschrieben? Das heißt, welche Sprache, ja, wird beschrieben? So, was ist die Sprache für das leere Wort? Nüscht. Was ist die Sprache für das Quatsch? Was ist die Sprache für die leere Menge? Nüscht. Was ist die Sprache für das leere Wort? Das ist was. Das ist die Menge, die nur aus dem leeren Wort besteht. Was ist die Sprache für den Buchstaben A? Das ist die Menge, die nur aus dem Buchstaben A besteht. So, und das sind die Basisregeln für meine Semantik und hoffentlich, das ist nicht wirklich überraschend. Aber jetzt wird es interessant. Wie definiere ich denn die Bedeutung von dem R-Stern? Und wir hatten gesagt, Mensch, das soll der Klini-Abschluss sein von dem, für das das R steht. Ja gut, was ist denn der Klini-Abschluss? Das leere Wort ist immer drin, in dem Klini-Abschluss. Deshalb definiere ich das ja auch so. Und dann für jedes K habe ich alle möglichen K-Kombinationen von Worten in dem in der Sprache des Ausdrucks R. Das ist nichts anderes, wenn Sie so wollen. Wenn wir uns erinnern an die Definition des Klini-Sterns, Das ist nichts anderes, als zu sagen, das ist die Sprache des regulären Ausdrucks, gesternt. Das habe ich umständlich jetzt an die Wand geworfen. Das steckt dahinter. Ja, und das, Mensch, das springt einem sofort ins Auge. Das will man ja auch wirklich machen. So, dann muss ich sagen, wie ist denn definiert die Sprache der Konkatenation? So, und dann muss ich umständlich schreiben, der reguläre Ausdruck Konkatenation wird stets geklammert. Ich muss also umständlich schreiben den geklammerten Ausdruck und muss den dann definieren. Und meine Intention wird sein, Mensch, du schaust dir alle Konkatenationen an, von einem Wort in dem L von R, in der Sprache von R, konkateniert, gefolgt von einem Wort in dem regulären Ausdruck von S. Ja, und da steht's. Du nimmst ein W, das ist in der Sprache von dem ersten regulären Ausdruck, und folgst das lässt es folgen mit dem Wort in dem zweiten regulären Ausdruck. Und Entschuldigung, was zum Teufel, wenn ich es kürzer definiert hätte, ist die Bedeutung. Das ist die Sprache von dem ersten, das ist die Sprache von dem zweiten Ausdruck, konkateniert. Auch das haben wir gemacht im ersten Kapitel. Ganz, ganz kurz. So, und dann schauen wir uns an, was wir denn für die Vereinigung zu machen haben. Nicht? Und schreiben wir uns auf, was das ist. Und wieder diese formale Holprigkeit. Ja? Was ich machen muss, ich möchte definieren die Sprache für einen regulären Ausdruck. Wir kennen aber nur den regulären Ausdruck, wenn ich klammere. Ja? Also bekommt das Baby dann halt noch eine Klammer dazu gegeben, eine öffnende und eine schließende. So, und was ist die Intention? Das sollten alle Worte sein, die beschrieben werden von dem regulären Ausdruck R oder von dem regulären Ausdruck S. Tja, da steht schon, ja. Das ist an Kürze nicht zu überbieten. Und schauen Sie mal, ist das nicht irgendwie, natürlich? Woran ich mich wirklich erinnern muss, ja? Wenn ich hier den regulären Ausdruck mir anschaue. Konkatenation, Vereinigung, Klinistern. Diese drei Operationen sind herausgegriffen worden und definieren einen regulären Ausdruck. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir wissen, dass das L von R Stern, sorry, dass das L von R eine reguläre Sprache ist. Ich möchte einfach wissen, welche Klasse von Sprachen wird denn hier überhaupt definiert? Und deshalb möchte ich mir anschauen, mal angenommen, das ist meine Annahme, das L von R, aber auch das L von S, das sind reguläre Sprachen. Kann ich dann schließen, und das ist eine Frage, die ich Ihnen stellen möchte, kann ich dann schließen, dass tatsächlich das L von R, wenn ich den gesternten Ausdruck nehme, kann ich dann schließen, dass auch diese Sprache regulär ist? Da war aber eine Frage, ja. An dieser Stelle sagen Sie, hier haben wir den Ausdruck. Aber diese Konkatenation ist nicht mehr zu dem Ausdruck gehörig, ja? Sondern das bezieht sich auf die erste Sprache bzw. Menge und die zweite Sprache bzw. Menge. Das ist ein anderes Spiel. Ja? Das ist Teil des Ausdrucks, deshalb muss ich klammern. Aber das bezieht sich jetzt auf die Sprache, muss ich nicht mehr klammern. So, bitteschön, Ihr Urteilsspruch. Das Einzige, was ich weiß, Dieses L von R ist regulär. Und was bedeutet das? Ich habe einen DFA oder besser gesagt, ich habe sogar einen NFA. Es ist ja egal, ob das DFA ist oder NFA. Wenn es ein NFA ist, finde ich einen DFA. So, und jetzt nehmen wir doch mal an, wir machen Brainstorming, ja? Jetzt nehme ich mal an, ich habe einen NFA für L von A. So, wie sieht der aus? Der hat irgendwo einen Startzustand und dann hat er irgendwo eine Menge von akzeptierenden Zuständen. Und das ist ein NFA für L von A. Wie soll ein NFA ausschauen? Können Sie mir da helfen? Wie soll ein NFA ausschauen für L von R, nicht L von A? Für L von R Stern. Nicht? Und wir erinnern uns, das ist nichts anderes als das L von R gesternt. Wie soll der ausschauen? Ich mal vorsorglich schon mal denselben NFA auf. Wie soll ich aber diesen NFA modifizieren, sodass ich auf einmal einen NFA bekomme für das L von R Stern? L von R Stern, was sagt das? Du musst ein erstes Wort haben, das von dem L von R beschrieben wird. Und dann ein zweites. Und dann ein drittes. Und dann ein viertes. Möglicherweise. Möglicherweise auch nicht. Der Startzustand, ist der akzeptierend? Das leere Wort gehört zur Sprache L von R Stern. Das heißt, das Erste, was ich mache, der Startzustand, der wird akzeptiert, wird akzeptierend. Können Sie mir jetzt sagen, was ich noch machen muss? Ich möchte akzeptieren, all das, was eine Konkatenation ist, eines ersten Wortes beschrieben von L von R oder eines ersten Wortes beschrieben von R, konkateniert mit einem zweiten Wort beschrieben von R, konkateniert mit einem dritten Wort beschrieben von R und so weiter. Welche Worte werden eigentlich von R beschrieben? Das sind Worte, die in Startzustand beginnen und dann einen Weg haben zu einem akzeptierenden Zustand. Aha. Was würden Sie davon halten, wenn wir sagen, bitteschön, hier ist die Menge der akzeptierenden Zustände. Schreiben wir mal 3 auf, das ist die Zustandsmenge F. Ich setze zusätzlich ein einen Rücksprung. Das Spiel, sage ich, für den neuen Automaten beginnt neu. Wenn du nämlich einen akzeptierenden Zustand erreicht hast, dann unter, nehmen wir mal an, das Alphabet ist A und B, dann unter allen Buchstaben, ups, tschüss, das ist nicht so ganz einfach hier, ja. Das war nicht geplant, dass ich Ihnen das erzähle, das ist aus heiterem Himmel. Wenn ich jetzt beginne, wenn ich jetzt in einem akzeptierenden Zustand bin und ich lese ein A, was sollte ich dann tun? Ich weiß, ich habe gerade diesen akzeptierenden Zustand erreicht. Wenn ich dann ein A lese, beginnt das Spiel von neuem. Könnte das Spiel von neuem beginnen? Ja, dann würde ich, wenn ich ein A lese, nichts anderes sagen, okay, mein lieber Freund, die Option, du beginnst neu. Wenn du jetzt ein B liest, ja, das Spiel beginnt neu. Nehme ich irgendwelche Kanten weg? Nein. Ich sage nur, das Spiel beginnt neu. Und das Spiel beginnt neu heißt nichts anderes, ich springe auf einen Zustand, den ich vom Startzustand erreiche, nach Lesen von A oder Lesen von B. Ja, das ist nämlich nichts anderes als, der Versuch ist erfolgreich gewesen. Sie geben die Chance, tatsächlich einen neuen Versuch zu starten. Weil wir reden ja über die Klinihülle. So, und was versuche ich zu sagen? Was ich versuche zu sagen, das ist Handwaving hier, ja? Was ich versuche zu sagen, wenn ich weiß, dass das L von R regulär ist, dann ist das L von R Stern auch regulär. Das ist toll. Okay, was passiert, wenn ich die Konkatenation habe? Da habe ich einen NFA, hier ist der Startzustand. Hier ist die Menge F. Da habe ich hier einen Startzustand. NFA für L von R. Und hier habe ich ein NFA für das L von S. Wann sollte ich, ich baue jetzt einen NFA für die Konkatenation. Wie sollte der funktionieren? Der würde im Wesentlichen sagen, okay, dann fange ich doch mal an mit dem ersten NFA. So, und erinnere mich, wie die Konkatenation definiert ist. Was da passieren muss, ist, der Präfix muss zum ersten, muss vom ersten Ausdruck beschrieben werden. Das heißt, wenn ich tatsächlich jetzt einen Weg gefunden habe zu einem akzeptierenden Zustand, dann habe ich einen Präfix, der von dem ersten Ausdruck beschrieben worden ist. Und wenn ich dann ein A lese, hier ist der Startzustand des zweiten Automaten. Wenn ich dann ein A lese, dann beginnt jetzt der Versuch tatsächlich, einen Suffix zu berechnen, einen Suffix zu beschreiben, einen Suffix, der von dem zweiten Ausdruck beschrieben wird. Ist das klar? Ist die Intuition klar? L von R und S ist nichts anderes als die Menge aller UV, U in dem L von R, V in dem L von S. Und was ich versuche zu sagen, bitteschön, ja, das sollte jetzt hier ein Doppelpunkt sein. Was ich versuche zu sagen, wenn du tatsächlich einen Weg gefunden hast, einen akzeptierenden Weg für das U, dann gibst du die Option tatsächlich, hier ist dieser akzeptierende Weg, dann gibst du die Option zu springen, den Buchstaben A lesend, mit dem Versuch, jetzt hier einen akzeptierenden Weg zu einem, nehmen wir mal an, das ist hier das F', zu einem akzeptierenden Zustand in dem F' zu bekommen. Und das sei dann der Suffix V. Ich möchte nur sagen, ja, dass wenn ich einen NFA bekomme, wenn ich mit dem NFA arbeite, ich mehr oder minder einfach, also ganz einfach ist das nicht, die Möglichkeit habe, NFAs zu entwerfen für die Konkatenation, wenn ich die NFAs für die einfachen Sprachen schon habe. So, das habe ich Ihnen jetzt einen Beweis mitgeteilt? Nein. Ich habe versucht, Handwaving finde ich ein sehr, sehr schönes Wort, ja. Ich habe versucht, wüst mit meinen Händen zu wedeln, um Ihnen die Intuition zu vermitteln, dass tatsächlich, wenn ich reguläre Sprachen habe, L von R und L von S, dass tatsächlich dann auch die Konkatenation regulär bleibt. Okay, so. Gleiches Spiel kann man treiben für die Vereinigung, das machen wir jetzt aber nicht mehr. Ja, also das jetzt Handwaving, Handwedelei mit dem Versuch zu sagen, Mensch, dass diese Operation und Konkatenation Vereinigung und Klinihülle. Diese drei Operationen, das sind ja alles wieder Operationen, die von regulären Sprachen auf reguläre Sprachen führen sollten. Zumindest hat er versucht, mir das, diese Intuition zu vermitteln. So, vereinfachte Schreibweisen. Was tierisch nervt, das ist der Punkt hier. Weg damit. Was tierisch nervt, gucken Sie sich diesen Mist mal an. Eine Klammer nach der anderen. Weg damit, wenn es gleichartige Operatoren sind. Weg damit, wenn ich hier eine Vereinigung habe. Weg damit, wenn ich Konkatenationen habe. Die müssen gleichartig sein, die Operationen. Ja? Weg mit den Klammern. Weg mit dem Punkt. Der Ausdruck, das ist einfach ne, der gesunde Menschenverstand. Der Ausdruck muss noch lesbar sein. Ja? Und er darf keine Mehrdeutigkeiten erlauben. Darf keine Mehrdeutigkeiten erlauben, wenn wir Präzedenzregeln betrachten. Wie zum Beispiel Klini-Operator, der Stern bindet stärker als die Konkatenation. Die Konkatenation bindet stärker als die Vereinigung. Das wären die Präzedenzregeln, die man bei regulären Ausdrücken immer beachtet. Äußere Klammern, um Gottes Willen, was soll der Geiz? Ja? Was erzählt mir eine äußere Klammer? Nix. Weg damit. Wenn Sie aber zusätzliche Klammern einsetzen möchten, um die Lesbarkeit zu erhöhen, dann tun Sie halt auch das. So, was ist denn der reguläre Ausdruck, der hinter dieser verkürzten Schreibweise steht? Naja, das Erste, was ich beachten muss, das sind die Präzedenzregeln, nicht? Und die Präzedenzregel sagt, dass die Operation, die am stärksten bindet, das ist das BC, das ist das C, das ist der Klini-Abschluss. Das heißt, was ich wirklich machen sollte, ist, einen Punkt muss ich ja jetzt setzen, weil wir reden von der ursprünglichen. Von der konventionellen Schreibweise. Was ich zuerst machen muss, ich muss tatsächlich hier die Klammer setzen um die Konkatenation. Ich brauche keine Klammer zu setzen um den Stern. So, und dann kommt tatsächlich die Vereinigung. Und das sollte jetzt der ursprüngliche Ausdruck sein. Und stimmt es? Das stimmt, ne? So, was ist denn die Sprache? Den Ausdruck hier nenne ich R. Was ist denn die Sprache von dem R? Beziehungsweise in verkürzter Form des Ausdruckes A oder BC Stern. Welche Worte werden beschrieben? Es könnte das A sein. Muss es aber nicht, weil das ist hier die Option, Vereinigung. Oder aber, das ist Vereinigung hier, ja, das ist die äußere Operation. Oder aber es handelt sich darum, dass du dir alle Worte anschaust, der Form B mal C hoch K. Und das K ist eine natürliche Zahl, kann auch 0 sein. Also, das ist irgendetwas, was entweder nur das A ist, das Wort A, oder aber das B gefolgt von einer unbekannten Anzahl, beliebigen Anzahl von Cs. Erste Buchstabe ist ein B. Ja, nicht das A, das ist die erste Option. Und dann der erste Buchstabe ist ein B. Alle weiteren Buchstaben sind Cs. Ne? Und wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen das kommunizieren. Mensch, ich kann das doch so kurz und knapp aufschreiben. Ist doch toll. Ja. Was steckt denn hier hinter? Was steht da? Da steht ein Klini-Stern. Und in dem Klini-Stern steht dann die Menge bestehend aus dem Buchstaben A und dem Buchstaben B. Da steht nichts anderes als alle Worte über AB. Weil dieses Symbol, ja, der vertikale Strich, der steht nichts anderes als für die Vereinigung. Vereinigt werden die Menge, die nur aus dem A besteht, mit der Menge, die nur aus dem B besteht. Und dann werden alle möglichen Kombinationen erlaubt. So habe ich da. So, was möchte ich als nächstes machen? Ich möchte beschreiben die Menge aller Worte, diesmal über ABC, mit der Eigenschaft, dass das A Doppel B als Teilwort vorkommt. Naja, ein solches Wort, in dem das A Doppel B als Teilwort vorkommt, ein solches Wort wird einen beliebigen Präfix haben. Das steht da. Ich kann nicht weiter sagen, was dieser Präfix ist. Das ist ein Wort über ABC. Und hier steht, du bist ein Wort über ABC. Dann kommt das A, das B und das BB. So, und was kommt dann? Tja, das weiß ich nicht. Das ist ein beliebiger Suffix. Und da steht da, beliebiger Suffix. Beliebiger Präfix, gefolgt von A, Doppel B, beliebiger Suffix. Ne? Das ist doch wirklich kurz, knapp und präzis. So, und jetzt die nächste Frage. Menge aller Worte über ABC, deren letzter oder vorletzter Buchstabe ein A ist. Letzter ist einfach. ABC sind alle Worte über ABC. Letzter ist ein A, kann ich so schreiben. Aber ich habe jetzt die Option, letzter oder vorletzter. Wie sollte ich das machen? Beliebiger Präfix. Dann kommt das A. Ja, Entschuldigung, was spielst du hier? Es könnte ja noch was kommen, vorletzter, ja? Das leere Wort, ja, das hat schon seine Kraft. A mit Epsilon multipliziert ist A. Leere, das ist die Option, letzter Buchstabe in A. Wenn ich das A multipliziere mit dem A, mit dem B oder mit dem C, dann ist das A garantiert der vorletzte Buchstabe. Ist doch toll, oder? Da wird nicht großartig rumgeredet, sondern das, wovon man sprechen möchte, wird tatsächlich sofort erwähnt. So, ich möchte Telefonnummern beschreiben. Telefonnummern von der Form Vorwahl, Divisionssymbol, Nummer. Vorwahl und Nummer sind nicht leere Ziffernfolgen. Vorwahl beginnt mit genau einer Null. Beginnt mit genau einer Null, nicht zwei Nullen, ja? Zwei Nullen sind nicht erlaubt zu Anfang. Genau eine Null. Die Nummer, die darf nicht mit einer Null beginnen. Da steht da. Was steht da? Vorwahl beginnt mit einer Null. So, und was kommt dann? Dann kommt etwas, was keine Null ist. Nur eine einzige Null ist zu Anfang erlaubt. Dann kommt was, was in den ersten beiden Buchstaben eine Null hat, gefolgt von einer Nicht-Null. Danach ist die Null durchaus erlaubt, ein beliebig langer, stellen wir uns hier zumindest vor, eine beliebig lange Folge von Zahlen, 0 bis 9, kann auftreten. So, und dann kommt, das ist die Vorwahl, ja, die ist jetzt beschrieben, dann kommt das Divisionssymbol, der Trenner, Vorwahl und Nummer. Und dann wird gesagt, bitteschön. Als nächstes bekommst du nichts anderes als eine Ziffer, die von 0 verschieden ist. Die Nummer beginnt nicht mit einer 0. Die Nummer beginnt nicht mit einer 0. Und was dann folgt, Gedöns, beliebig. Und fertig. Ja, und stellen Sie sich vor, Sie haben ein Team von Softwareentwicklern und sie wollen jetzt spezifizieren, müssen für dieses Team spezifizieren, welche Nummern aus welchem Bereich auch immer vorkommen. Die Arbeit mit regulären Ausdruck ist Alltagsgeschäft. Ja? Die würden eine solche Spezifikation für ihre Leute durchziehen. So, jetzt habe ich hier einen Ausdruck geschrieben. Ich möchte darüber reden, über die Telefonnummern der Frankfurter Uni. So, und ich biete die Option zu sagen, ey, das ist ein lokaler Anruf oder es ist ein Anruf von außerhalb. Ein Anruf von außerhalb muss die Vorwahl 069- verwenden. Ein Anruf innerhalb von Frankfurt lässt das aus. Leere Wort, toll, ne? Das ist so richtig, richtig toll. Bekomme die Option frei Haus gegeben. So, und dann kommt die Durchwahl, ja, 798. Die kommt einfach, da gebe ich keine Option, die kommt, 798. So, und dann erlaube ich hier die Option, naja, vielleicht soll die Zahl, die Telefonnummer aufgeschrieben werden, dann wäre es günstig, dann noch das Minuszeichen zu geben. Oder aber ich möchte tatsächlich ohne Minuszeichen arbeiten, dann arbeite ich wieder mit dem leeren Wort. So. Die Frankfurter Uni hat dann hat die Option zu sagen, wie heißt es, wenn ich da die 0 gebe? 798 und die 0, dann erreichen Sie jemanden, der Ihnen weiterhilft. Auskunft, Dankeschön. Das ist die Auskunft. Wenn Sie nicht die Auskunft nehmen, und schauen Sie, ich habe hier zwei Optionen. Das ist die Auskunftoption und die Nicht-Auskunftfunktion. In der Nicht-Auskunftfunktion erlaube ich keine 0, die beginnt. Alle Nummern, die Nicht-Auskunft sind, beginnen mit einer Nicht-Null und dann was Beliebiges. Das definiert eine Sprache. Ist das ein Wort der Sprache? 069-798 und die 0. Ja, da wird von außen die Auskunft angerufen. 7980, ist das tatsächlich eine legale Nummer, beschrieben durch diesen Ausdruck? Ich nehme zuerst das Epsilon, springe zur 798 und von der 798 nehme ich mir folgend das Epsilon und springe dann zur 0 und fertig. Das ist eine gute Nummer. Das ist die Nummer, mit der Sie die Auskunft innerhalb von Frankfurt erreichen. 069-798-028-551. Ist das eine legale Nummer? Sicherlich. 069, ich wähle halt nicht das Epsilon. Dann kommt der Schrägstrich. Okay, dann kommt die 798, dann kommt das Minus. Und dann kommt die 0. Ja. Das geht nicht weiter. Die 28551 kann ich jetzt nicht mehr anmelden. Die Nummer ist illegal. Reguläre Sprache. So. Das ist die Behauptung, die ich versucht habe, mit meinem Handwaving, mit meiner Wedelei, die vielleicht mehr Verwirrung angestiftet hat als Einsicht, aber vielleicht doch an der ein bisschen Intuition hat vermitteln können. Diese Einsicht habe ich versucht, Ihnen zu vermitteln. Jeder reguläre Ausdruck definiert eine reguläre Sprache. Heißt, für jeden regulären Ausdruck können Sie einen DFA schreiben. Und wissen Sie, der Hammer ist, für jeden DFA können Sie auch den umgekehrten Schritt machen, einen regulären Ausdruck schreiben. Und nicht nur das, auch die Monster, die NFAs, und das sind keine, wie haben wir sie genannt, Riesenhamster? Die NFAs, das sind richtige Monster. Ja? Den können Sie beschreiben durch einen regulären Ausdruck. Das alles, DFAs, NFAs oder reguläre Ausdrücke, ist dasselbe. Wo wird das Ergebnis gezeigt? In der theoretischen Informatik 2. Ich mache das übrigens im nächsten Semester, ja? Wenn Sie noch nicht genug von mir haben und vielleicht so ein bisschen tatsächlich zu früh studieren, schauen Sie mal bitte vorbei. Sie sind herzlich eingeladen. Aber was sagt dieses Ergebnis? DFAs, NFAs, reguläre Ausdrücke beschreiben alle dasselbe. Das sagt nichts anderes als das Konzept, von dem wir hier reden, das Konzept der regulären Sprachen. Das ist sowas von fundamental und wichtig. Du guckst von verschiedenen Seiten auf dasselbe Konzept. Von der Seite der DFAs, von der Seite der NFAs. Und du guckst von der Seite der regulären Ausdrücke. Und du kriegst immer dasselbe. Das muss wichtig sein und das ist natürlich auch wichtig. Was wird denn noch gezeigt in der theoretischen Informatik 1? Finden Sie das nicht richtig blöd? Sie haben einen DFA und dieses Kerlchen, das läuft von links nach rechts. Kann es zurückkommen und mal gucken, ob es vielleicht was überlesen hat? Nö, du musst weiter, mein Freund, von links nach rechts. Ist das nicht irgendwie blöd? Warum kann ich denn nicht einen DFA mir bauen mit der Option, von links nach rechts zu laufen? Ah, jetzt habe ich was gesehen, ich muss noch mal gucken, was da vorher war, ich läuft zurück. Das wäre doch clever, oder? Nimmt die Kraft zu? In der theoretischen Informatik 2 wird gezeigt, nein. Was würden Sie denn von Automaten halten, die würfeln können? Das sind NFAs, aber mit Wahrscheinlichkeiten auf den Übergängen zwischen den verschiedenen Optionen. Unter bestimmten Umständen, das wird dann halt in der Veranstaltung geklärt, bekommt man dann tatsächlich keine neuen Sprachen, bekommt man immer noch die regulären Sprachen. Auch das Würfeln führt zu nichts Neuem. Und dann werden Entscheidungsfragen angeschaut, wie sind zwei DFAs äquivalent? Frage kann man sehr einfach beantworten. Ja, kann man effizient beantworten. So, und jetzt nehmen Sie zwei Monster. Jetzt nehmen Sie zwei NFAs. Und Sie wollen fragen, seid ihr äquivalent? Bitte fragen Sie eine solche Frage nicht. Ja, diese Frage werden Sie effizient nicht in den Griff bekommen. Die ist eine solche Frage, das kann man dann in der theoretischen Informatik 2 zeigen, ist einfach unanständig schwer. Zwei DFAs sind die äquivalent einfach. Zwei NFAs hundsmäßig schwer. Ja? Okay, das ist, was ich Ihnen erzählen wollte über reguläre Sprachen. Und ich komme dann als nächstes zu den kontextfreien Grammatiken. So, ich hatte davon gesprochen, dass es einige Vorlesungen gibt, die halt sehr viel interessanter sind als andere. Ich habe versucht, Ihnen Nummer 1 zu zeigen, Highlight Nummer 1. DFAs sind mit NFAs äquivalent. Highlight Nummer 2, reguläre Ausdrücke. Ich habe versucht, Ihnen Intuition zu vermitteln, dass die regulären Ausdrücke tatsächlich nur Sprachen beschreiben können, die regulär sind. So, und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, was denn mehr Kraft gibt. Weil bei aller Liebe, eine reguläre Sprache oder endliche Automaten, die sind, ich will nicht sagen, saft- und kraftlos. Aber sie haben längst nicht die Kraft, um zum Beispiel über Programmiersprachen zu reden. Und das tun sie ja in der PRG 1. Sie reden über Programmiersprachen. Kontextfreie Grammatiken. Was tun sie? Die reden wirklich über beliebig tief geschachtelte, baumartige Strukturen. Hilft Ihnen diese Beschreibung etwas? Das hilft Ihnen nur etwas, wenn Sie die Folien zum zweiten Mal lesen. Wovon wir wirklich reden, sind Programmiersprachen wie Java, C, natürlich auch C++ oder Pascal. Die können Sie mit kontextfreien Grammatiken nicht vollständig, aber zu 90% beschreiben. Können Sie reguläre Sprachen nehmen, um syntaktisch kontextfreie Quatsch. Können Sie reguläre Sprachen nehmen, um syntaktisch korrekte Programme zu beschreiben? Nein, um Gottes Willen. Sie können einfach diese beliebig tiefe Schachtelung mit regulären Sprachen nicht nachmachen. Wovon redet der? Was heißt denn eine beliebig tiefe Schachtelung? Was passiert? Da habe ich NAs und MBs. Ich stelle mir vor, dass ich da ein, ja, statt dem A, weil diese Sprache kennen wir, haben wir uns schon angeschaut, diese Sprache ist nicht regulär. Warum redet er jetzt von Schachtelungen? Ja, dann nehmen Sie doch mal N, öffnende Klammern. Das A ersetzen Sie durch eine öffnende Klammer. Und das B bitte schön durch eine schließende Klammer, N von denen. eine beliebig tiefe Schachtel. Ja? Sowas können Sie regulär nicht machen. Kontextfrei werden wir sehen. Locker. Da können wir noch sehr viel mehr machen. Datenaustauschformate, wenn wir über XML, HTML reden, können Sie mit kontextfreien Grammatiken tatsächlich definieren. Bäume zur Repräsentation strukturierter Daten, wir reden wieder XML hier, können Sie mit kontextfreien Grammatiken spezifizieren. Was ich Ihnen jetzt erzähle, beziehungsweise bei den regulären Ausdrücken, ist das etwas, wissen Sie, was in der theoretischen Informatik getrieben wird? Natürlich ist es das. Aber das wird auch, ja, das ist Fundamentalwissen in der Informatik. Ja, hat jetzt nichts mit Theorie zu tun. So, was ist denn überhaupt eine kontextfreie Grammatik? Naja, eine kontextfreie Grammatik besteht aus einer Menge Sigma von Terminalen, sagt man, und einer Menge V von Nicht-Terminalen. Ich werde häufiger wahrscheinlich über Variablen reden. Ich habe hier die Terminale und ich habe die Variablen. Fordere, dass die Terminale nicht gleichzeitig Variablen sind. Sigma und V sind disjunkt. Die Vereinigung der beiden heißt das Vokabular. Jetzt müssen wir unsere Denke vollständig ändern. Vorher haben wir in Maschinen gedacht, in einem DFA, der die Eingabe von links nach rechts überstreicht. Jetzt denken wir in Mechanismen, die uns erlauben, zum Beispiel Programmiersprachen zu definieren. Und der Mechanismus, der es mir erlauben wird, eine Programmiersprache zu definieren, das ist der Mechanismus der kontextfreien Grammatiken. Was ich bisher erklärt habe, ist das Sigma und das V. Sigma, das ist im Wesentlichen das Alphabet der Eingabe, das V sind die Variablen. Jetzt kommt das S, das ist das Startsymbol. Entspricht dem Q0, wenn Sie so wollen. So, was jetzt wirklich wichtig ist, ist das P. Und was zum Teufel ist das? Das ist nichts anderes als die Möglichkeit zu sagen, eine Variable, hier zum Beispiel die Variable A, darf ich ersetzen durch das Wort X. Und was ist das X für ein Wort? Das ist ein Wort über dem Vokabular Sigma und V. So, hört sich das sehr intuitiv an? Nein. Was wir aber im Hinterkopf behalten, eine kontextfreie Grammatik arbeitet mit Produktionen. Das ist das Wesentliche. Produktionen werden in der letzten Komponente beschrieben. In einer solchen Produktion wird erlaubt, eine Variable zu ersetzen durch ein Wort. Ein Wort über Terminale und Variablen. So, was ich machen möchte, und jetzt geht es sofort zur Sache. Was ich machen möchte, ich möchte einführen arithmetische Ausdrücke. Und zwar arithmetische Ausdrücke über den Zahlen 1, 2, 3. Operatoren sind Plus, Addition, Subtraktion, Multiplikation und Klammern. Die Ausdrücke, die ich erlauben möchte, sind Ausdrücke dieser Form. Das sind halt wohlgebildete arithmetische Ausdrücke. Ja? Keine A auch N, B auch N, sondern ja, volles Leben, arithmetische Ausdrücke. So, und wie sollte ich jetzt eine kontextfreie Grammatik definieren? Die kontextfreie Grammatik sagt, meine Terminale, das ist das 1, die 2 und die 3, weil ich erinnere mich, ich möchte arithmetische Ausdrücke nur über 1, 2, 3 mir anschauen, um kurzer reden zu können. Und ich möchte nur die Operatoren Addition, Subtraktion und Multiplikation erlauben und Klammern. Und die Klammern. Multiplikation, Subtraktion und Addition. Sigma, das ist das, was ich erwarte. Das ist das Alphabet der arithmetischen Ausdrücke. So, und dann habe ich noch meine Variablen. Und ich habe tatsächlich nur zwei Variablen. Die Variable Ausdruck und die Variable Operator. Okay. Startsymbol, ich beginne mit Ausdruck. Ich habe zwei Variablen. Variable Ausdruck ist das Startsymbol. Und dann sage ich, gut. Was ist ein Ausdruck? Die 1 ist ein Ausdruck. formal gesehen, ich erlaube, die Variable Ausdruck zu ersetzen durch die 1. Ich erlaube, die Variable Ausdruck zu ersetzen durch das Nicht-Terminal 2, durch das Nicht-Terminal 3. So, aber jetzt kommt die entscheidende Überlegung. Das ist jetzt wirklich entscheidend. Was sollte denn ein arithmetischer Ausdruck sein? Das ist etwas, was ein arithmetischer Ausdruck schon ist, verknüpft mit einem Operator und einem weiteren Ausdruck. Das ist die rekursive Denke. Aber ich darf noch mehr machen. Wenn ich einen Ausdruck habe, darf ich eine Klammer drum machen. Dann ist es wieder ein Ausdruck. Was ist ein Operator? Ja, das wissen wir doch. Das ist die Addition, das ist die Subtraktion und das ist die Multiplikation. Und fertig. Das ist die kontextfreie Grammatik. Schauen Sie, das wesentliche Spiel ist, dass wenn Sie Produktionen haben, und die Menge der Produktion ist die Menge P, das wesentliche Spiel ist, dass Sie erlauben, Variablen, und wir haben zwei Variablen in diesem Fall, zu ersetzen. Wir haben die Variable Ausdruck und wir haben die Variable Operator. Diese beiden Variablen erlauben wir zu ersetzen. Die Ersetzungsregeln für Ausdruck haben wir hier erklärt. Das sind in den ersten drei Fällen nur Nicht-Terminale. In dem Fall 4, der ist sehr interessant, haben wir aber nur Variablen zum Beispiel. Richtig, was die Mathematik erlaubt, ist eine Sache, was wir erlauben, ist eine andere. Ja, also es ist wirklich, das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Sie sagen, Mensch, wo ist die minus 2? Ist so ein arithmetischer Ausdruck. Nö, nicht hier. Entschuldigung, lassen wir das mal gerade weiterspinnen. Wie würde ich denn, mit welcher Regel würde ich denn diese Option geben, mit einem Minus zu beginnen? Okay, beantworten Sie die Frage. Das ist sehr, sehr gemein, eine Frage zu stellen und sie dann auch noch zu beantworten. Wenn ich sage, Ausdruck geht auf, minus Ausdruck. Ne? Und vielleicht ist es aber auch sinnvoll, das müsste man sich dann überlegen, ob wir vielleicht sagen, Ausdruck geht auf minus, Klammer, Ausdruck, Klammer, Ausdruck, Klammer. Müsste man sich überlegen, ja? Ob man zwingt, die Klammerung zu setzen vor Minus oder ob man da einfach lasch ist. Ja? Aber Sie sehen, was wir jetzt für Möglichkeiten bekommen. Ja? Das ist richtig knackig. So, und dann würde ich weiter über kontextfreie Grammatiken fortfahren am Donnerstag. Dankeschön.